Demnächst in Ö1.
Gleich anschließend das Salzburger Nachtstudio. 21.55 Uhr, schon gehört, die Ö1-Club-Sendung. 22.08 Uhr, Radiokolleg-Spezial 1918. Anatomie einer Zeitenwende. 23.03 Uhr, das Zeitturn-Magazin. Ausgesuchte Veranstaltungstipps für die kommenden 7 Tage und die spannendsten Neuveröffentlichungen. Mit einem Vorbericht zu den Bludenzertagen zeitgemäßer Musik. Und um 0.05 Uhr Anklang. Das Godier-Ensemble mit dem Oboen-Quartett in F-Dur, Köchelverzeichnis 370 von Wolfgang Amadeus Mozart.
Salzburger Nachtstudio.
Was mich so stört, dass man sich ein Stück weit überheblich über die Meinung des anderen schon hinwegsetzt, wo man sagt, nein, nein, also deine Meinung brauchen wir uns gar nicht anhören. Das halte ich für grundfalsch. Das führt zu mehr Wut in der Gesellschaft, war ja das Thema auch in der Flüchtlingskrise so stark. Man hört die Meinung der anderen gar nicht an, die ist verboten. Ergebnis, die Wut steigt. Die Menschen fühlen sich nicht wahrgenommen, sie fühlen sich nicht verstanden, sie sehen keinen Raum für ihr Gefühl.
Wir müssen reden. Plädoyer für eine neue Streitkultur.
In der Öffentlichkeit ist das, was uns alle nervt. Wenn es nur noch um diese Abwertungen geht und wenn keine Inhalte mehr geboten werden, über die man dann anderer Meinung sein kann und debattieren kann. Also das Debatte wäre schön, statt Streit.
Eine Diskussion bei der Buch Wien 2018.
Für mich ist es wichtig, dass ich den Leuten damit zuhöre. Ich kann viel erfahren. Mein Weltbild verändert sich oft durch Gespräche. Der Wissenschaftler lernt ja vom anderen. Der andere lernt auch von mir.
Es braucht sowas wie robuste Zivilität. Man muss einen Widerspruch ertragen können. Und ich halte vor allem im akademischen Bereich, im angloamerikanischen Bereich, an den Universitäten, die Entwicklung für bedenklich, wenn es Safe Spaces gibt, wo man gewisse Dinge nicht mehr sagen darf, weil sich vielleicht der andere verletzt fühlen könnte. Weil dann ist halt wirklich die Frage, leben wir noch in einer offenen Gesellschaft, wo Meinungsfreiheit gelebt wird? Nur das bringt die Demokratie weiter.
Eine Sendung von Martin Heidinger.
Wir müssen reden. Was in Beziehungen oft als gefährliche Drohung der Anfang vom Ende sein kann, ist in einer demokratischen Gesellschaft eine dauerhafte Anforderung, um die man nicht herumkommt. Da müssen alle Teile beständig miteinander im Gespräch bleiben. Oder, wie es die Schriftstellerin Maya Haderlapp beim Festakt 100 Jahre Republik am 12. November 2018 in der Wiener Staatsoper ausgedrückt hat.
Demokratie ist eine Organisation des Rechts, der Teilhabe an gesellschaftlichen und politischen Prozessen. Sie lebt vom Ausgleich, vom Disput, dem Argument, der Korrektur, der Freiheit des Einzelnen. Der autoritäre Staat dagegen schikaniert den Schwächeren, den anderen, unterbindet die Möglichkeit des Widerspruchs, des freien Willens, der politischen Teilhabe, der Machtkontrolle, der Veränderung. Demokratie ist, um in familiären Bezügen zu bleiben, das Antimodell zur autoritären Familie, an deren Spitze meist ein Patriarch waltet, der über Gedeih und Verderb der Familienmitglieder entscheidet.
So ein patriarchaler oder auch matriarchaler Staat, beherrscht von mitunter selbsternannten Übervätern oder Übermüttern, kann auch innerhalb demokratischer Verfassungen die Tendenzen einer Meinungsdiktatur entwickeln. Die bundesdeutsche Journalistin und Philosophin Svenja Flasspöhler hielt in diesem Jahr die Eröffnungsrede der Buch Wien, der großen Buchmesse der österreichischen Bundeshauptstadt, und machte deutlich, in welchen Grenzen sich ihrer Ansicht nach Diskussionsfreiheit zu bewegen hat.
Der Faschismus hat genuin kein Interesse am Diskurs, hat genuin kein Interesse an der Gestaltung von Demokratie. Ein Faschist will herrschen und zerstören. Und mit Faschisten kann man in der Tat nicht reden.
Eine kämpferische Demokratin. Doch wer entscheidet, wer ein echter oder sogenannter Faschist ist? Das Kanzleramt? Der Bundespräsident? Die Medien? Die Frankfurter Schule? Spätestens seit Theodor Adornos einschlägigen Lehrsätzen wird hier mitunter eine sehr weite Auslegung geübt, die es erlaubt, sich aus unliebsamen Diskursen mit einer Faschismuskeule bewaffnet davonzustehlen. Ein altes Konzept der 60er Jahre. Dabei ist es ja kein Geheimnis, dass der eigene Standpunkt die Verortung des Gegenübers bestimmt und dass Rechte den Linken immer besonders rechts und Linke den Rechten immer besonders links erscheinen werden, nichts Neues. Wird man aber mit dieser engen Sicht noch heutzutage konstruktiv ins Gespräch über die großen wichtigen Themen kommen? Abseits mehr oder weniger restriktiver Maßnahmen und Meinungsgesetze wie in Deutschland, Ungarn oder der Türkei scheint auch im angeblich polarisierten Österreich das politische Gefüge aus der Bahn geraten zu sein und damit auch das öffentliche Gesprächsklima. Höchste Zeit also, die Hintergründe für diese Entwicklung ausleuchten zu lassen, von Wissenschaftlern und Journalisten beiderlei Geschlechts. Für eine neue Kultur des Diskutierens und des Streitens tritt die ORF-Fernsehjournalistin und Moderatorin der Sendung Report, Susanne Schnabel, in ihrem neuen Buch ein. Der Titel »Wir müssen reden«. Auf der ORF-Bühne der Buch Wien diskutierte sie am 8. November unter der Moderation des Gestalters dieser Sendung mit den Seelenforschern Christine Bauer-Jelinek und Hans-Otto Thomashoff und dem Soziologen Roland Gertler über Probleme und Dysfunktionen von moderner Kommunikation und Möglichkeiten einer neuen Streitkultur. Das alles unter regem Publikumsinteresse in der riesigen Halle D der Messe im Wiener Prater. Den Anfang macht in dieser Sendung die namengebende Autorin. Susanne Schnabel beginnt ihr Buch »Wir müssen reden« mit der Geschichte von Frau T., der Besitzerin eines Nagelstudios in Wien. Sie hat wütende Postings an die Reportredaktion geschickt, die sich gegen die Glaubwürdigkeit der veröffentlichten Meinung richten, à la Lügenpresse und so. Susanne Schnabel fühlte sich als Journalistin persönlich angesprochen, suchte den Kontakt und traf Frau T. in ihrem Nagelstudio. Im Zwiegespräch ohne die Anonymität des Internets kam der Frust über die Berichterstattung in Sachen Migration unmittelbar heraus und ein Satz, der Schnabel noch tagelang beschäftigte und sie zu ihrem Buch inspirierte. Aber mir, uns hier hört ja niemand zu.
Kapitel 1, das Buch »Wir müssen reden«.
Reden noch alle mit Ihnen nach dem Buch »Wir müssen reden«?
Mehr denn je. Das ist, glaube ich, ein Wunderpunkt, der ausgesprochen wurde, jetzt nicht um Werbung für das Buch zu machen, sondern wir haben ja auch ein neues Format im ORF ausprobiert, also eine Diskussion miteinander unter Bürgern. Und man glaubt gar nicht, wie groß die Sehnsucht nach Dialog und vor allem, glaube ich, auch Resonanz ist, nämlich auch gehört zu werden.
Kommen da jetzt Kolleginnen und Kollegen auf Sie zu oder kommen da die Menschen an sich und sagen, ah, das ist die Schnabel, die hat doch dieses Buch, dieses Plädoyer für die neue Streitkultur geschrieben.
Es sind die viel zitierten Menschen. Also nicht nur Zuseherinnen und Zuseher, sondern auch Menschen, die vielleicht vorher den Report gar nicht angesehen haben, die sich hier wiedererkannt fühlen oder, wie gesagt, ich glaube, ich weiß es nicht. Es ist eine viel zitierte Sehnsucht, dass man wieder in den Dialog wegkommt, auch was mit den Medien zu tun hat, diese schnelle Schlagzeile, die Empörung und sich austauscht. Auf einer sachlichen Ebene, das ist das Argument, das ganz oft kommt.
Es war, sagt man früher so, dass sich zum Beispiel Zuschauer, die eine Fernsehsendung gesehen haben, vertreten fühlten durch den Interviewer oder die Journalistin und zu dem gehalten hat und gesagt hat, na, der fragt jetzt diesen Politiker, aber besonders hart. Ja. Gescheit von ihm, gescheit von ihr. Heute hat man eher das Gefühl, ein Zeichen der sogenannten Lügenpressediskussion, dass die Leute sagen, na geh, also das hätte es jetzt nicht braucht, das hätte er oder sie den Politiker nicht fragen müssen. Nicht in dieser Form, nicht in dieser Schärfe. Ist das eine paradoxe Umkehrung der Verhältnisse?
Paradox, ich weiß nicht. Das Feedback, das wir bekommen, da hält sich wirklich die Waagschale. Also ich glaube ja auch, die Lauten, die Lügenpresse rufen, das ist nicht die Masse. Das ist eben ein bestimmtes Publikum, aber die sind eben laut. Die Mitte, die ist eher schweigsam. Paradoxe Umkehr finde ich eher in dem Fall, die Lügenpresse rufen. Ich habe ja so eine Wutposterin besucht, kommt in dem Buch vor. Teilen gleichzeitig aber wirklich nachgewiesene Fake News, also Falschmeldungen. Das finde ich ist das Paradoxe. Also jeder zimmert sich seine Wahrheit nach seinem Weltbild.
Wer Medien konsumiert, tut das also mitunter selektiv, nicht selten zur Selbstbestätigung. Christine Bauer-Jelinek, Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin, weiß genau um die Wirkmacht des Wortes. Von ihr liegen Bücher mit sprechenden Titeln vor. Die helle und die dunkle Seite der Macht, wie sie ihre Ziele durchsetzen, ohne ihre Werte zu verraten. Und zuletzt Machtwort, Angst, Wut und Ohnmacht überwinden, klar denken und entscheiden, Widerstandskraft stärken.
Kapitel 2: Die Macht des Wortes und die Flucht aus dem Dialog.
Ja, das ist der Grund, warum das auch Machtwort heißt, weil Machtwort ist meistens so ein kurzes Ausschluss, ich will nicht mehr, basta, und kein Dialog. Das ist keine Diskussion und kein Dialog. Und warum das jetzt so stark geworden ist, in den letzten 10 Jahren, denke ich, hat damit zu tun, dass alles so schnell geworden ist. Es ist einfach fast unmöglich, und das sehe ich auch oft für Journalisten, sich ein breites Bild zu machen. Man muss ganz schnell liefern. Man muss einfach ganz schnell irgendetwas sagen oder nichts sagen, aber ein Dialog braucht Zeit. Das heißt, man muss dem anderen zuhören, man muss das einordnen, man muss sich damit auseinandersetzen und dann könnte man sich eine Meinung bilden. Das war ja auch mal die Aufgabe von Journalismus, dass sie uns darstellen, was es für Aspekte gibt und wir als Leserinnen und Leser bilden uns dann die Meinung. Jetzt bekommen wir sehr oft fertige Dinge vorgesetzt. Auch in den Medien bekommen wir Meinung statt Information. Und ich arbeite sehr viel mit Journalistinnen und Journalisten und da sehe ich immer, dass der Zeitdruck einfach verhindert, wirklich eine Meinung zuzulassen und differenzierte Information zu bilden. Und in der Diskussion zu den Menschen, glaube ich jetzt, als Psychotherapeutin und als Coach auch gesprochen. Ich glaube, dass die Menschen einfach auf der anderen Seite so viel Information haben, dass es ihnen nicht mehr möglich ist, sich hier überhaupt durchzukämpfen und zu einer Position zu kommen. Und zuhorchen kostet einfach Kraft und Zeit. Und die haben wir heute immer weniger.
Aber es ist doch paradox, dass wir heute so viele Möglichkeiten haben, uns zu äußern. Übers Internet sowieso. Aber auch im direkten Gespräch. Es gibt so viele Möglichkeiten wie noch nie. Ist da irgendetwas im menschlichen Gehirn, ist da irgendetwas in der menschlichen Natur, das dann irgendwann einmal einen Sperrriegel zumacht und sagt, so ab jetzt will ich einfach meine Ruhe haben, ich höre dich jetzt nicht mehr an.
Ja, das liegt an der Überforderung. Das kann man auch im privaten Bereich sehen, dass man zum Teil Freunde verliert, die anderer politischer Meinung sind, weil man sich nicht mehr auseinandersetzen möchte. Man trifft einander einfach nicht mehr, wenn man merkt, dass die Meinung der anderen nicht der eigenen entspricht. Und deswegen werden die Blasen immer kleiner und die Echokammern, wie man das auch nennt, immer geschlossener, sodass man nur mehr seine eigene Meinung hören will und nicht mehr eine andere Meinung. Ich höre aus dem Bekanntenkreis und erlebe es auch selber, dass immer schneller gesagt wird, aus, die treffe ich nicht mehr, weil die sind nicht meiner Meinung. Ich bin eine 68er-Generation, da hat man sich gestritten, da hat man Nächte durchdiskutiert, da hat man trotzdem die Freundschaft nicht verloren, auch wenn die Menschen anderer Meinung waren. Das höre ich heute immer weniger. Es ist ein Schalter umgelegt, Schluss aus, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr.
Das gab es ja aber doch auch immer, dass man gesagt hat, also ich bin nicht deiner Meinung, ich will nicht mit dir nicht reden, aber sogar seriöse Zeitungen wie die Zeit vor wenigen Tagen schreibt unter dem Titel, wenn deine Eltern AfD wählen, warum nicht den Kontakt abbrechen? Allen Ernstes, dass das eine Option ist. Und dann kommt ja aber noch eine Relativierung, naja, den depperten Onkel, der die AfD wählt, naja, er weiß es halt nicht besser. Genau. Ich habe ihn trotzdem irgendwie lieb. Das ist diese paternalistische Herabwürdigung anderer.
Genau. Das ist überhaupt etwas, dass der, der eine andere Meinung hat, sofort verurteilt wird als dumm, als nicht in der Lage, sich überhaupt eine Meinung zu bilden. Das sieht man im politischen Spektrum sehr stark, dass die Menschen halt abgehängt sind, sie sind Verlierer. Das schreibe ich auch am Anfang meines letzten Buches, wie sehr die Schimpfworte gegenüber den Andersmeinenden zugenommen haben. Man verurteilt sie einfach als dumm, unfähig, verführt, werden sie auch oft genannt. Und eben einfach zu kurz gekommen. Und deswegen nehmen wir sie gar nicht ernst. Wir, die Intellektuellen, die wissen, was richtig ist. Wir sind sowieso die Guten und die anderen sind die Schlechten, die Bösen. Die Schuld sind an dem Rechtsruck. Wir verteilen einfach Urteile, Urteile, Urteile.
Ein weiterer Experte für das menschliche Innenleben ist Hans-Otto Thomashoff. Der Psychiater, Psychoanalytiker und Psychotherapeut in Wien ist Autor von Büchern wie »Das gelungene Ich, die 4 Säulen der Hirnforschung für ein erfülltes Leben« oder damit aus kleinen Ärschen keine großen werden, gemeint sind hier Heranwachsende.
Kapitel 3. Gefühle behindern den Verstand und verhindern den Kompromiss.
Ein Fachmann für Paternalismus sozusagen ist natürlich auch Hans-Otto Thomashoff, denn sie beschäftigen sich auch sehr viel mit Heranwachsenden und dieses Bevormunden, dieses von oben herab behandeln, hat das zugenommen.
Was die Kollegin gerade schon sagt, ist völlig richtig. Wir haben eine Reizüberflutung heutzutage und aufgrund dieser Reizüberflutung müssen wir, ich lege es ja in meinen Büchern so dar und versuche auch die Welt zu verstehen, indem ich mir immer klar mache, wie funktioniert das Gehirn. Wenn das Gehirn viele Reize hat, muss es vereinfachen. Jetzt haben wir ganz grob gesagt einen Gefühlsbereich im Gehirn, der ist für schnelle, sofortige Entscheidungen zuständig und den langsamen, das Große, den Verstand. Klassischerweise laufen Diskussionen über den Verstand ab, wenn sie zu einem Ergebnis kommen sollen. Dann kann man Kompromisse machen, dann kann man versuchen, den anderen durch das Zuhören seiner Argumente zu verstehen. Wenn ich in der Reizüberflutung bin, habe ich die Zeit dazu nicht. Dann greife ich auf das Gefühl zurück als Entscheidungsmechanismus und genau das findet heutzutage statt. Es wird alles schnell, schnell, schnell gemacht und damit alles vom Gefühl her. Der Verstand bleibt im Hintergrund, wird ausgeschaltet. Hinzu kommt, dass unser Gehirn per se ein sehr konservatives Organ ist. Das, was in der Struktur angelegt ist, wird wieder benutzt. Wir alle kennen das, wenn wir einen Weg haben von A nach B, dann machen wir den Weg immer weiter und nur durch Zufall eines Tages stellen wir fest, es gibt einen kürzeren oder schöneren Weg. Also das Gehirn ist strukturell konservativ. Das heißt, wenn ich die Möglichkeit habe, und das bietet das Internet heute, mich in meiner Meinung immer zu bestätigen, tue ich das, weil das angenehm ist. Und wenn ich dann noch Gleichgesinnte in Foren habe, die das auch machen, dann dreht sich das immer nur im Kreis. Führt zu einer Abschottung Gleichgesinnter, die dann, weil es immer Schlag auf Schlag geht, gegenüber den anderen sich abgrenzen. Und dann habe ich diese Vereinfachung, die bis hin zur sogenannten Spaltung gehen kann, eben in dieses Gut-Böse. Ich bin der Gute, die anderen sind die Bösen. Dann ist Diskussion unmöglich. Dann habe ich eine klassische Trennung, die eigentlich kaum zu überbrücken ist. Außer man nimmt sich einmal Zeit, wieder in Ruhe Argumente auch zu teilen.
Dieser ja nicht gerade rosige Befund führt natürlich auch dazu, dass die Leute sich nicht nur zurückziehen, sondern dass sie auch das zur Grundlage ihrer Entscheidungen machen. Ihrer politischen Entscheidungen, ihrer sozialen Entscheidungen, ihrer Wahl. Oder noch schlimmer, diejenigen, die vielleicht in entscheidenden Positionen sitzen, die sich auch so verkapseln, die entscheiden dann aufgrund dieser Haltungen, die sie entwickelt haben.
Alles zueinander. Gefühl und Verstand. Das Gefühl gibt den Impuls. Nur wenn der Verstand in Ruhe steuert, kann es sein, dass er erkennt, dass das Gefühl falsch liegt. Ich habe in einem meiner Vorträge so ein kleines Bild. Da ist so ein kleines nachdenkliches Kind, das sagt, ich habe gerade bemerkt, das Weihnachtspapier, das die Mama und der Weihnachtsmann benutzen, sieht gleich aus. So langsam habe ich den Eindruck, die Mama gibt es gar nicht. Das heißt also, was der Verstand sich zusammenreimt, braucht wirklich wohlüberlegtes Nachdenken. Und hinzu kommt, dass dann, wenn es stressig wird, ich mich nicht mehr auskenne, ich natürlich die Neigung habe, denen zu vertrauen, denen ich vertraue. Wenn dann einer kommt und sagt, ich weiß Bescheid, seid mal ruhig, ist das entlastend. Das heißt, die Neigung, sich selbsternannten Anführern hinterherlaufend anzuschließen, wird größer, wenn der Stress wächst. Tolles Beispiel dafür, das sogenannte Stockholm-Syndrom. Da ist in Stockholm eine Bank in den 70er Jahren ausgeraubt worden. Der Räuber nahm 4 Leute als Geiseln, verbarrikadierte sich und wurde 3 Tage später, wurde das Ganze unblutig beendet, weil die Polizei ein Gas einleitet und alle sanft entschlummerten. Das Spannende geschah hinterher. Der Mann wurde gefasst, im Gerichtsprozess gemacht, wurde verurteilt. Aber die Geiseln, die begannen sich für den einzusetzen. Die fanden den nett. Die sind zu dem hingegangen, haben ihn im Gefängnis besucht, haben darauf plädiert, dass er Strafminderung bekommt. Warum? Weil die in einer bedrohlichen Stresssituation waren und das wichtigste Mittel gegen Stress überhaupt ist Nähe. Das heißt, das zieht uns zu dem anderen hin. Und wenn er dann noch mächtig ist, weil er die Waffe in der Hand hat, ist das sozusagen derjenige, auf den die Zuneigung fällt. Völlig paradox, aber wichtig am Hirn zu verstehen, wenn wir begreifen, wie das Gehirn funktioniert. Und das versuche ich in meinen Büchern ja darzulegen, sowohl für die Erwachsenen im gelungenen Ich, als auch für die Kindererziehung in den kleinen Hinterteilen. Dann geht es darum, zu verstehen, wie das Gehirn funktioniert, um das konkret im Leben zu nutzen. Und das gilt auch für die politische Diskussion, ganz vehement.
Das geht ein bisschen in die Richtung, wie der Philosoph Rudolf Burger sagt, der Wille zur Unterwerfung, der offenbar
ist. Es ist kein bewusster Wille, sondern es ist ein eingebautes Muster von Natur aus. Da ist drin schon, dass wir als Bindungswesen, schon als Säuglinge abhängig sind vom anderen. Und je höher der Stress ist, umso mehr rutschen wir zurück auf diese frühen Verhaltensmuster. Das heißt, wenn der Stress ganz hoch ist, wollen wir beim anderen sein, wollen wir Sicherheit haben durch den anderen.
Als Animal ambitiosum, als strebendes Wesen, definiert der Wiener Soziologe Roland Gertler den Menschen. Der teilnehmende Beobachter Gertler beschreibt seit Jahrzehnten, aktuell in seinem Buch Gertler unterwegs, Gespräche mit 7 Zeitgenossen, unzählige Wege und Sonderwege der Kommunikation. Selbst zwischen Gruppen von Menschen, bei denen das konstruktive Gespräch unwahrscheinlich, ja schier unmöglich zu sein scheint. Zwischen Sandlern und feinen Leuten, Dirnen und noblen Damen, Ganoven und rechtschaffenen Bürgern.
Kapitel 4: Von Randgruppen, dem Nutzen des Grüßens und der Heilkraft der Rede.
Roland Gertler, Sie sind Spezialist für unter anderem für Randgruppen, die immer schon mehr untereinander geblieben sind. Oder stimmt das nicht? Gibt es da doch Interaktionen, die über diese gesellschaftlichen Schranken, Sandler, Dirnen und so weiter hinausgehen?
Ich bin ja schon ziemlich alt, nicht? 77 Jahre, habe viel erlebt. Ich war als Student Gemüseausführer. Da bin ich mit Sandlern zusammengekommen, mit Leuten aus unteren Schichten. Und dann später haben wir gedacht, wie interessant sind gerade diese Leute, von denen der gute Bürger nichts wissen wollte, die 68er schon gar nicht, überhaupt keinen Kontakt gehabt zu denen. Das weiß ich, habe das ja alles mitgemacht. Für die 68er war man der Böse, wenn man so ein bisschen anders war und nicht marxistisch argumentiert hat und bürgerlich war. Der böse Bürgerliche. Und der Sandler hat zum Lumpenproletariat gehört, nach der Karl Marx, auch der Karl Marx abgelehnt hat. Ich bin mitgezogen mit Sandlern. Ich habe gesehen, die sprechen eine alte Sprache, die aufs Mittelalter zurückgeht. Ich habe dann ein Buch geschrieben. Mir ist dadurch gelungen, Leute auf diese Sandler aufmerksam zu machen und zu zeigen, dass die auch eine Kultur haben. Eigene Kultur. Dadurch sind die Sandler hoffähig geworden. Da habe ich einiges dazu beigetragen. Ich habe dann Sandler mitgehabt auf der Uni, im Seminar. Schwerverbrecher. Prostituierte. Plötzlich haben die gesehen, aha, die sind echt gut, die sind echt klasse. Der Mensch ist etwas sehr Buntes. Wilhelm Busch sagt, kein Ding sieht so aus, wie es ist, am wenigsten der Mensch. Dieser lederne Sack voller Kniffe und Pfiffe. Den Menschen kann man schwer erkennen. Und ich habe gelernt, eben das Reden ist wichtig. Und die reden eh die Leute. Die sind dankbar, wenn man mit einem redet. Ich bin auch gegen das Wort Interview. Das ist ein altes Wort aus der Zeitungssprache. Man will schnell was erfahren. Und ich sage, na, wenn ich so Studien mache, ich habe da auch ein Buch geschrieben, da habe ich mit 7 Leuten gesprochen, aus verschiedenen Gruppen, mit einem Richter, mit einem israelischen Panzerfahrer, mit einem Bestatter, der war der Beste, eine Pferkerfahrerin, und habe gesehen, überall gibt es etwas Tolles, was Wunderbares, was auch die anderen interessiert. Und ich glaube, dass durch solche Studien man den Horizont erweitert, dass die Leute auch, ich bin Optimist. Meine beiden Eltern waren Ärzte, Landärzte. Und die haben gesagt, man muss mit jedem reden. Man muss reden, man muss grüßen. Meine Mutter hat gesagt, wichtig ist das Grüßen. Zu uns haben die Leute gesagt, zu mir, meinem Bruder, Lausbuben sind es, die Doktorbuben, aber grüßen tun es. Ja? Und ich grüße auch, ich bin mit dem Radl hergekommen, ich grüße die Leute immer. Und aber viele antworten mir nicht. Ich bin schon einmal einem Radlfahrer nachgefahren, habe gefragt, warum er mich nicht grüßt. Ich grüße ihn. Ja. Ja. Und ich finde es so wichtig, solche Kleinigkeiten. Ich bin ein Arztenskind. Mein Vater war ein großherziger Mensch. Da habe ich gesagt, man muss reden. Mein Vater hat Leute geheilt durchs Reden. Meine Mutter auch durchs Reden. Das ist einer, der, da haben sie gesagt, 1982 wurde, das war ein Gendarm, Polizist. Da haben sie gesagt, der hat so Lymphdrüsenkrebs gehabt. Da haben sie gesagt, ja, der stirbt in 3 Jahren. Der ist dann zu meiner Mutter gegangen und die hat ihm gut zugeredet und geredet mit ihm. Und dann ist er wieder zu einer Untersuchung gegangen und wie er sich anzieht, 2 Ärzte haben ihn untersucht, hört er wie ein Arzt zum anderen sagt, das war 85, der stirbt in 3 Monaten, der soll sich noch eine schöne Pension machen. Das hat er mir erzählt vor 5 Jahren. Durchs Reden mit meiner Mutter. Jetzt ist er gestorben, bevor er gestorben ist, meine Mutter ist auch schon gestorben. Da hat er gesagt, jetzt würde ich deine Mutter wieder brauchen. Wie wichtig dieses Reden ist und das muss man den Leuten klar machen. Auch ich zeige das hier mein Birchli auf, was man da alles lernen kann von anderen, dass man großzügig wird.
Roland Gertler, das Fokus aus dem ist, dass das Gespräch sogar eine heilende Wirkung haben kann. Wirkung, jetzt wieder meine Frage an die Seelenforscher. Und, quasi. Wie ist das, hat das Gespräch per se, das Gespräch an sich schon die Macht oder die Wirksamkeit zu heilen?
Also wir müssen reden, ist ja ein bisschen zweideutig, weil geredet wird ja genug. Ich glaube, was heilt, wenn man redet, ja, ist die Zuwendung.
Richtig,
das heißt,
richtig,
nur reden und irgendwas sagen und diese Einweginformation, die ja eigentlich eben auch ein Machtmissbrauch ist, ich stülpe das, was ich rede, jemandem über, ist ja nicht heilend. Das ist es nicht, sondern die Zuwendung und vor allem auch das Zuhören, nicht nur das Reden, sondern das Hören ist auch das, was heilend ist. Das ist ja auch Teil vieler Therapiepraktiken und Methoden, dass man eben den anderen wahrnimmt und nicht nur was sagt. Das war noch die...
Nein, ich wollte nur ergänzend sagen. Ich bin auch gegen das Wort Interview. Ich sage den Studenten, wenn sie bei mir studieren wollen, dann müssen sie gute Gespräche führen. Das heißt, sie dürfen nicht nur... Der andere darf kein... bloß kein Informant sein, jemand, der Material liefert, sondern er muss als Mensch akzeptiert werden. Das heißt, ich muss auch von mir auch erzählen, von mir auch. Ich erzähle auch von mir.
Und zuhören.
Aber ich erzähle auch, dass jeder den anderen akzeptiert.
Ja. Das Wesentliche beim Reden und auch gerade in der Psychotherapie ist ja das Teilen von Gefühlen. Das ist auch, was in der Kindererziehung so wichtig ist, Kindern deutlich zu machen, was für ein Gefühl habt ihr. Das Impuls, das schnelle Gefühl setzt den Handlungsimpuls. Das zu verstehen ist letztlich der Prozess von Erziehung, so wie ich das ja auch darlege. Und genau das ist auch im Miteinander, im Gespräch wichtig. Ja. Wenn ich in der politischen Diskussion das Gegenüber nicht beim Gefühl abhole, kann ich die Diskussion sofort beenden, weil das wird nie zu einer Einigungsmöglichkeit kommen. Erst wenn ich das Gefühl des anderen mal verstehe und dieses Verständnis mit ihm teile, kann ich dazu kommen, dass ich eine Basis schaffe, um auf der Basis von Argumenten vernünftige Diskussionen zu führen.
Wir müssen reden. Die große Podiumsdiskussion am 8. November 2018 auf der Buch Wien vereinte die Journalistin Susanne Schnabel, die Psychotherapeutin und Wirtschaftscoach Christine Bauer-Jelinek, den Psychoanalytiker Hans-Otto Thomashoff und den Soziologen Roland Girtler zu einem Plädoyer für eine neue Streitkultur.
Kapitel 5 Vom richtigen Streiten.
Der Streit hat bei uns in unserer Zeit offenbar einen schlechten Ruf bekommen. Genug gestritten ist so ein Polit-Slogan. Das ist doch eigentlich eine vergebene Chance, denn Streiten ist doch was Wichtiges, oder? Hans-Otto Thomashoff.
Ich finde, da ist was Wahres dran, dass man sagt, es wird zu viel gestritten. Schaut man sich zum Beispiel die amerikanische Politik an, dann wird nur noch gestritten. Da wird ja gar nicht mehr argumentiert. Das heißt, was ich vorhin sagte, wir müssen erst einmal die Gefühle wechselseitig verstehen und klären und können dann eine Basis schaffen, wo wir wieder mit Hilfe von Argumenten Politik machen, anstatt immer nur dem Gefühl hinterherzurennen und uns damit zu verlaufen. Nicht? Also ich finde Streit unglücklich gewählt. Ich finde eher das verstandesgesteuerte Argumentieren, nachdem man die Gefühle akzeptiert hat und verstanden hat, den Weg um zu einer vernünftigen Politik, wo auch die Meinungen integriert werden können, zu gelangen.
Christine Bauer-Jelinek.
Ja, also ich denke, wenn man unter Streit verstehen würde, dass man unterschiedlicher Meinung ist und das auch mit Engagement vorträgt und auch mit Witz, dann ist das etwas, was wir dringend brauchen würden. Wenn man unter Streit, und ich glaube, das ist das, was in der Politik gemeint ist, Kampf versteht, nämlich den anderen nur persönlich niederzumachen, Tricks und Machtspiele zu spielen, dann geht das jedem mit der Zeit auf die Nerven. Das geht den Menschen im Betrieb auf den Nerven, am Arbeitsplatz erlebe ich das im Coaching, wie viele Machtspielchen eigentlich die Arbeit verhindern und dass man nur mal nachdenken muss, wie komme ich da durch, wie kann ich jetzt meine Intrige spinnen oder wie kann ich eine Intrige abwehren. Diese Art von Kampf, die ist enorm aufreibend und nicht zielführend, obwohl man sie heute dringend können muss, weil man sonst nicht überlebt. Aber in der Öffentlichkeit ist das, was uns alle nervt. Wenn es nur noch um diese Abwertungen geht und wenn keine Inhalte mehr geboten werden, über die man dann anderer Meinung sein kann und debattieren kann. Also Debatte wäre schön, statt Streit. Wenn man sich das englische Parlament anschaut, wie sich die aufführen und wie die engagiert ihre Meinungen vortragen, das wäre bei uns unmöglich. Da gibt es 5 Ordnungsrufe.
Hans-Otto Thomashoff.
Das ist eben sonst noch Stress zum schon heutzutage durch die Informationsflut und den Druck, den wir haben, viel zu hohen Stressniveau hinzu. Und das ist ja jetzt, wir kommen beide psychotherapeutisch aus dem Gesundheitsbereich, man schätzt inzwischen, dass 75% aller Arztbesuche wegen Stressfolgen stattfinden. Das ist ja was, was gesellschaftlich hochrelevant ist, wo wir uns auch mal Gedanken machen müssen, wie gehen wir mit diesem übermäßigen Stressniveau um? Und sollten wir nicht bewusst schauen, wie wir vernünftiger umgehen können, eben im Falle der Debatte, das finde ich ein sehr gutes Wort, die Emotionen einmal bewusst ein bisschen runterschalten, damit man überhaupt wieder zuhören kann, damit das Gehirn überhaupt in einen Zustand versetzt wird, wo es in der Lage ist, Argumenten Raum zu geben. Das geht nämlich in der Hitze des Gefühls nicht.
Roland Girtler, Sie haben unter anderem einmal die 10 Punkte der Feldforschung beschrieben, die ein guter Forscher, der mit Menschen spricht, beachten sollte. Und da kommt auch vor, dass man sich nicht zum Richter über andere aufschwingen soll.
Für mich ist wichtig, ich möchte kein Richter sein, kein Sozialarbeiter. Ich bin Zeuge. Ja? Ich urteile nicht. Das sollte jeder Wissenschaftler, aber das machen die aber nicht. Und für mich ist es wichtig, dass ich den Leuten damit zuhöre. Ich kann viel erfahren. Mein Weltbild verändert sich oft durch Gespräche. Der Wissenschaftler lernt ja vom anderen. Der andere lernt auch von mir. Ich kenne einen alten Ganoven, der ist Bordellbesitzer, ja, 12 Jahre Stein, Gefängnis. Und der ist ein blitzgescheiter Kerl, der hat im Gefängnis da alles Mögliche gelesen. Der wurde zum Philosophen. Den nehme ich hier und da mit ins Seminar. Und der weiß sehr viel. Und der lernt von uns. Und meine Studenten lernen von dem. Sie lernen von ihm, wie man in geschlossenen Anstalten sich verhalten muss. Oder wie man da in schwierigen Situationen fertig wird. Und wichtig ist eines im Leben, Höflichkeit. Das wird oft vernachlässigt. Ich sage, im Grund kommt man aus mit den 10 Geboten mit Höflichkeit. Dem wenigsten Leuten heute höflich.
Hans-Otto Thomas hofft.
Die Höflichkeit ist es ja wichtig, dass ich in der Lage bin, meine eigenen Gefühle einigermaßen am Zügel zu halten.
Richtig, genau.
Und das wird heutzutage so vernachlässigt, weil die Zeit, dass Eltern ihren Kindern genau das beibringen, wie man mit Gefühlen umgeht, immer weniger wird. Das ist ja das Problem, was wir heute in den Schulen auch sehen. Da tanzen die Gefühle auf den Tischen. Ich habe Patienten, die sind Lehrer, was man da hört, da wird es einem ganz, ganz, ganz schummrig.
Ja.
Nicht? Also dieses Lernen, Höflichkeit als Basis. Ich habe Gefühle, die stehen mir auch zu, weil Gefühle kann ich nicht verbieten. Mein Gegenüber hat Gefühle, die stehen ihm auch zu, weil die kann es genauso wenig verbieten. Die kommen nämlich ganz schnell, bevor das Gehirn überhaupt Verbote aussprechen kann. Und auf der Basis, die wechselseitig zu verstehen, können beide auch ihre Gefühle ein Stück weit am Zügel halten und sagen, okay, ich bin zwar in dem und dem Gefühlszustand, du auch, aber lass die mal beiseite und schauen wir mal, wo die Argumente sind. Dann komme ich zu Lösungen.
Das heißt also die Fähigkeit zur Distanz, auch ein bisschen zu sich selbst.
Auf jeden Fall, ja. Im Gefühlsrausch, jeder kennt das, wer einen Streit hat, der ist nicht mehr rational zu irgendwelchen Argumenten da. Da kommen die wildesten Dinge als Argumente. Aber da komme ich zu keiner Lösung.
Gut, jetzt nehmen wir mal an, wir haben es geschafft, uns von uns selber so weit zu distanzieren, dass wir jetzt auf der argumentativen Ebene sind und unsere Gefühle beherrschen. Dann kommen aber zum Beispiel die beiden Preisträger des Friedenspreises des Deutschen Buchhandels, Aleida und Jan Assmann, kürzlich, die sagen nicht, jede Gegenstimme verdient Respekt. Die Meinungsfreiheit hat Grenzen. Hat mich sehr überrascht, von diesen beiden Forschern, Forscherinnen, das zu hören. Wer die Meinungsfreiheit untergraben wolle, habe keinen Respekt verdient. So, wer entscheidet, wer die Meinungsfreiheit untergräbt? Und wer entscheidet, wer keinen Respekt verdient hat? Die Assmanns oder wer sonst?
Da wäre ein demokratischer Konsens notwendig. Also der Begriff der wehrhaften Demokratie, die innerhalb des demokratischen Rahmens jede Meinung zulässt. Aber wenn Menschen Grundrechte mit Füßen getreten werden, sagt, das sind keine Argumente, die wir als brauchbar im menschlichen Miteinander gelten lassen wollen. Ich glaube, so müsste man das fassen. Das heißt, wir müssen selber in den Mehrheitsentscheidungen dahin kommen zu definieren, was in Ordnung ist. Einfach jemanden erschießen ist zum Beispiel bei uns nicht üblich und erlaubt. Hat Gründe, ist eine Vereinbarung, die von der Gesellschaft getroffen wurde. Und solche Vereinbarungen als Basis diskutieren zu können oder Gewalt in der Diskussion, ich haue Ihnen jetzt keine runter oder sowas. Nicht? Das sind einfach gewisse Grundbedingungen, um überhaupt argumentieren zu können. So gesehen, finde ich, kann man das so formulieren, Pauschalmeinungen zu verbieten. Und da kommt ja, was mich so stört, schon wieder dieser Aspekt rein, den Sie vorhin erwähnten, dass man sich ein Stück weit überheblich über die Meinung des anderen schon hinwegsetzt, wo man sagt, nein, also deine Meinung brauchen wir uns gar nicht anhören. Das halte ich für grundfalsch. Das führt zu mehr Wut in der Gesellschaft, war ja das Thema auch in der Flüchtlingskrise so stark. Man hört die Meinung der anderen gar nicht an, die ist verboten. Ergebnis, die Wut steigt. Die Menschen fühlen sich nicht wahrgenommen, sie fühlen sich nicht verstanden, sie sehen keinen Raum für ihr Gefühl. Und das Ergebnis ist, die Wut nimmt zu. Also mit Vorbehalt diese Aussage, würde ich sagen.
Christine Bauer-Jelinek.
Ich glaube, es gibt heute eine Vermischung von Respekt und Akzeptanz. ich kann die Meinung von jemand anderem respektieren und dass er sie hat, den Menschen auch respektieren, aber ich muss sie nicht akzeptieren. Ja. Das ist die Grundlage von einer Debatte. Ich muss ja deswegen, weil ich nicht richtig finde oder ganz anderer Meinung bin, was jemand sagt, ihn deswegen nicht verurteilen als Mensch. Ich kann einfach anderer Meinung sein und ich muss nicht akzeptieren, was ich respektiere. Das ist einfach so vermischt in der letzten Zeit, dass es gut wäre, wieder die Person zu respektieren und in der Meinung anderer Meinung zu sein. Und dann gibt es überhaupt erst eine Auseinandersetzung und eine Debatte. Denn wir wissen ja, wenn sich jemand verurteilt fühlt oder abgewertet fühlt, dann macht er sowieso zu. Dann ist er nur mehr in der Verteidigungshaltung und nicht mehr in der Vernunftebene, wo man halt miteinander reden kann. Also
beim Gefühl,
nicht
ne?
zumachen lassen den anderen, indem man ihn respektiert, wäre schon mal eine gute Voraussetzung.
Respekt für den anderen ist also die Voraussetzung für einen konstruktiven Streit. Und dieser Respekt wird von den verbissenen Hüterinnen und Hütern der jeweiligen wahren Lehre immer öfter verweigert. Ausweg ausgeschlossen. Sogar die Eigenschaft, die in der Antike der Göttervater Jupiter höchst selbst überhatte, scheint, sehr zum Leidwesen des Randgruppensoziologen Roland Girtler, verpönt zu sein, der Humor.
Kapitel 6. Lachen verboten.
Michael, mein Student, böse beschimpft, hinterrücks, mit einem Flugblatt erniedrigt und ich konnte mich nicht wehren. Was habe ich gemacht? Ich habe auch ein Flugblatt gemacht und habe den Menschen geschrieben, ich bin gegen jede Erniedrigung von Menschen, bin ich. Ich finde es nicht schön von einem, dass er mich da beleidigt, erniedrigt. Ich kann mich nicht wehren. Aber da ich auch Ehre habe, nicht nur Ganoven, Ehre ist auch wichtig, was sehr wichtig ist, fordere ich den Betreffenden zu einem Duell, habe ich geschrieben. Zu einem Fahrradduell auf den Kahlenberg. Ja, ich werde mich am 15. März um 13 Uhr am Beginn der Höchststraße einfinden. Aber dieser feige Mensch ist nicht gekommen. Aber dafür ist ein Moderator, ein bekannter Moderator des ORF gekommen. Der ist mit mir raufgefahren dann. Aber der hat mein Auto. Ich bin mit dem Radl rauf. Und oben habe ich alle auf ein Bier eingeladen. Aber mir hat das psychisch geholfen, die Geschichte. Damit bin ich dem sogar dankbar, dass er mich beschimpft hat. Sonst wäre es nicht zu dem Fahrradduell gekommen. Im Standard ist sogar eine positive Besprechung dieses Fahrradduells geschrieben worden.
Ein Duell hat ja normalerweise etwas von Unerbittlichkeit an sich, ja. In diesem Fall ja nicht.
Humor, du brauchst den Humor.
Hans Otto Thomas hofft.
Humor ist ein schönes Beispiel, denn was brauche ich zum Humor? Ich muss erstmal aus dem Jetzt-Gefühl aussteigen. Ja. Der Wutanfall ist mir nicht nach Lachen zumute. Ja. Der Humor beinhaltet genau diese kleine Distanz, ja. Sich zurückzulehnen, genau. Zu sagen, Moment, das kann man auch ganz anders sehen. Ist ein sehr schönes Beispiel, wo genau das drin ist.
Ja.
Verstand muss zum Gefühl hinzukommen, sonst geht es nicht.
Die großen Redner und Rednerinnen der Weltgeschichte, die großen Schriftsteller, Philosophen, waren immer dann besonders geachtet, wenn sie feinsinnig mit Doppelbödigkeit, mit Ironie gearbeitet haben. Man hat das Gefühl, dass Ironie aus dem öffentlichen Diskurs vollkommen verbannt ist, wird geradezu kriminalisiert.
Weil die eben auch Verstand braucht. Im Wutanfall bin ich nicht ironisch, da bin ich böse.
Christine Bauer-Jelinek.
Ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass so vieles schriftlich gemacht wird. Ironie funktioniert nur mündlich. Das sagt man ja immer in den sozialen Netzwerken, funktioniert trotz aller Smileys und allen möglichen, wo man das zeigen möchte, die Ironie nicht. Die wird sehr schnell als Angriff wahrgenommen. Und mündlich kommt halt so vieles dazu, wie Körpersprache und Ähnliches, dass man das versteht. Schriftlich funktioniert die Ironie nicht. Und wir haben aber heute sehr viel schriftlich. Wir schicken uns E-Mails, wir schicken uns SMS, wir sind auf WhatsApp und anderen Nachrichtenkanälen unterwegs.
Das ist die Verkürzung dieser Nachrichtenübermittlung ist natürlich auch ganz wesentlich.
Hängt das nicht auch ein bisschen mit der Globalisierung zusammen, dass es ja immer verschiedene Ebenen des Humors gibt, die auch sehr lokal sind, dass Ironie am anderen Ende der Welt vielleicht anders oder gar nicht verstanden
wird. Und dann nicht politisch korrekt ist. Diese Einschränkung, was ist korrekt, die ist natürlich auch eine Zwangsjacke für die Ironie und für den Humor, weil da fühlen sich schon wieder drei angegriffen und dann darfst du es schon wieder nicht sagen.
Humor hin oder her, die meisten Menschen meinen ohnehin nichts zu lachen zu haben. Sie gieren nach sogenanntem Orientierungswissen. Und das ist in digitalen Zeiten nicht so leicht zu bekommen. Verunsicherung hat sich breit gemacht, es bedarf einer Abhilfe. Wie sie aussehen soll, darüber waren sich die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Podiumsdiskussion zum Thema »Wir müssen reden« nicht ganz einig.
Kapitel 7. Strategien gegen Verwirrung und Hass.
Christine Bauer-Jelinek, Sie haben mal in einem Ihrer Bücher sinngemäß geschrieben, um sich aus dieser Verwirrung zu lösen, als einfacher Mensch, sage ich jetzt mal, sollte man sich auf den Konsum von einer Zeitung beschränken, der man vertraut, dann vielleicht noch eine zweite und den Rat von einer eingeschränkten Anzahl von Menschen suchen.
Also ich glaube, dass eine Reduktion von Informationen hilfreich ist, um zu einer Meinung zu kommen. Wenn wir uns nämlich anschauen, was wir täglich konsumieren, dann kommen wir drauf, dass in vielen Medien genau dasselbe steht. Manchmal denke ich mir, die haben nur eine Redaktion, weil zum Teil die Überschriften sogar schon gleich sind. Und wenn man das merkt, dann nimmt man ein Medium her, ob das jetzt ein elektronisches oder ein Radio oder ein Fernsehen oder eine Zeitung ist, und hat den Mainstream konsumiert. Das spricht jetzt vielleicht gegen die Medienbranche, aber für den Einzelnen, der mich interessiert, ist das hilfreich. Und dann nimmt man einen alternativen Plattform, einen alternativen Kanal aus dem Internet. Da muss man sich ein bisschen kundig machen, denn dort finden Sie Informationen, die sonst es nicht in den Mainstream schaffen. Und wenn Sie wissen, was wird allgemein gesagt und eine alternative Quelle haben, wenn man sehr intellektuell ist, nimmt man zwei, eine von ganz links und eine von ganz rechts, dann hat man ein Spektrum und dann kann man eine Meinung bilden. Wenn man ununterbrochen beim Autofahren mit dem Radio wieder vor dem Fernseher sitzt, wenn man ununterbrochen mit Informationen geflutet wird, kann das Hirn das einfach nicht mehr verarbeiten und wir laufen schon in Gefahr, dass wir einer Gehirnwäsche unterliegen, dass wir einfach nicht mehr den Überblick haben, sondern das nachplappern, was uns heute den ganzen Tag unbewusst ins Gehirn hineinsickert.
Hans-Otto Thomas hofft.
Wobei man da natürlich im Vorwege schon sortieren müsste, dass man sich unterschiedliche Bausteine zusammensetzt. Sonst passiert nämlich, ich suche mir meine Meinung aus, bestätige mir laufend meine Meinung und bin dann ganz abgeschottet. Also das verlangt schon im Vorwege A zu wissen, dies ist eine neutrale, verlässliche Informationsquelle für die Mainstream-Informationen und zudem dann gibt es disparate andere, denen ich verlässlich vertrauen kann, dass sie verrückt sind oder wie auch immer. Nicht? Aber sonst ist nämlich die Gefahr, dass man sich immer mehr einigelt und das findet ja sehr viel statt.
Mhm. Susanne Schnabel?
Ja, das, was Sie, Frau Bauer-Jelinek, beschreibt, das nennt man dann so schön overnewsed and underinformed. Overnewsed and underinformed. Aber das stimmt schon. Ich merke das ja selber, wenn jetzt zum Beispiel Streitparteien im politischen Diskurs, wir haben linke Parteien oder eher rechte Parteien, die sind ja ideologisch gefestigt, auch ihre Anhänger, die andere Meinung gar nicht mehr gelten zu lassen. Also das, was dazwischen sein kann, zwischen Schwarz und Weiß, wird durch kritisches Denken, selbst hinterfragen, oft gar nicht mehr zugelassen, aus Reflex und ich finde bei vielen auch, nehme ich auch selber an der Nasenspitze, durch Bequemlichkeit, weil das erfordert eben kritisches Denken und Selbstdenken.
Ja, und durch Zeitdruck haben wir vorher, also
genau. Mit dem Stress, der allgemein.
Genau.
Jetzt haben wir einen sehr breiten und ausführlichen Befund geliefert, was unserer Meinung nach schief läuft oder schräg hängt. Jetzt kommt die schwierigere Frage, der schwierigste Teil der Diskussion, was tun? Gesetze schaffen. In Deutschland gibt es Gesetze, bei uns gibt es das ja auch, gegen Verhetzung. Da kommen natürlich Erinnerungen auf an den Paragraph 106 in der DDR, die staatsfeindliche Hetze, die gegen sogenannte subversive feindliche Angriffe gerichtet war. Oder Kuba, da werden Leute, die kritisieren, gar nicht mehr in Gefängnisse gesperrt, sondern gleich in die Psychiatrie, weil man sagt, wer das System kritisiert, kann nicht ganz bei Trost sein. Bewegen wir uns da nicht in eine bedenkliche Richtung? Susanne Schnabel?
Ich glaube, der Gesetzgeber ist herausgefordert, eben nicht das. Das ist zu weit gegriffen. Das ist Zensur. Was es aber schon in Österreich braucht, und das sage ich jetzt nicht nur Journalistin, sondern auch als Frau, wenn wir von Hass im Netz reden, ich nehme immer das Beispiel auch bei Lesungen, wenn Sie in einem öffentlichen Raum sind und jemand böbelt Sie so nieder und ist so hasserfüllt, dann hat das Konsequenzen. Im digitalen Raum hat das keine Konsequenzen. Dort können Sie anonym Rufmord betreiben und Menschen hasserfüllt, verhetzend, auf die drauf losgehen, ohne jegliche Konsequenz. Also ich glaube, da ist sehr klar eine Grenze vom Gesetzgeber zu ziehen. Das wollen wir hoffentlich alle nicht.
Christine Bauer-Jelinek?
Sich im Internet gegen Hass zu wehren oder gegen Anfeindung ist eigentlich relativ einfach. Man braucht die Person nur blocken. Man braucht die nur wegschalten. Ich glaube, dass das in der ganzen Diskussion zu kurz kommt, dass es im Internet am einfachsten ist, sich zu wehren. Wenn Sie mich jetzt anpöbeln, tue ich mir schwer, weil ich kann nicht einfach weggehen oder davonlaufen. Im Internet, Klick und weg. Sie sind einfach blockiert. Und dass wir da gleich nach dem Gesetz rufen, halte ich für etwas überbestimmt, weil da brauchen wir ständig jemand, der jetzt den Account und die IP-Adresse herausfindet. Und es ist etwas, was mit einem Gouvernantentum zu tun hat. Wir möchten ja nicht, dass wir den nicht mehr hören, weil das geht mit einem Klick, sondern wir möchten den erziehen, wenn wir so stark das verfolgen wollen. Und das halte ich für eine Entwicklung, die ist nicht besonders hilfreich, weil sie einen auch nicht selbst ermächtigt. Die braucht dann immer jemanden, der es für mich tut. Mir geht es eher darum, dass man sich im Alltag selbst durchsetzen kann und selbst verteidigen kann, solange das ein alltägliches Maß an Anfeindungen eben erreicht.
Ich glaube, das ist ein Grundproblem, das man gar nicht durch Verhaltenssteuerung, und das geht, darum geht es ja bei den Verboten, lösen kann. Wie ich vorhin sagte, haben wir zunehmend Wut in der Gesellschaft. Diese Wut hat ja Gründe. Und solange wir uns dieser Gründe nicht annehmen, wird es immer schlimmer und da helfen Verbote auch nichts. Rede- und Denkverbote geht nicht. Vor allem Gefühle kann man nicht verbieten. Gefühle kommen ganz schnell im Gehirn, man kann lernen, sie zu steuern, aber verbieten kann man sie nicht. Das heißt, wenn wir nicht beginnen, mal die Wurzeln der Wut uns anzuschauen, wird es gar nichts bringen. Und die Wurzeln der Wut sind, dass die Menschen das Gefühl haben, da wird etwas gemacht, ohne dass sie aktiv mitwirken können. Da ist eine Grundstimmung, finde ich, ziemlich stark auch in Österreich, wo die Obrigkeit vorlebt, sie macht, was sie will. Und der Bürger, der selbst mitbestimmen will, der selbst aktiv etwas machen will, der bleibt außen vor. Es gab vor einigen Jahren in Wien die Möglichkeit, als Bürger mitzubestimmen, ob der Hundeführerschein für Kampfhunde eingeführt werden soll und ob samstags die U-Bahn 24 Stunden fahren soll. Als mündiger Bürger fühlt man sich doch da nicht ernst genommen, um es sehr vorsichtig zu formulieren. Das heißt, die wesentlichen Fragen, um die es geht, die müssen in eine gesellschaftliche Diskussion rein. Sonst wird die Wut größer und das Problem wird sich nicht durch Verhaltensbegrenzung lösen lassen.
Susanne Schnabel.
Ich widerspreche Ihnen nur einen Punkt. Also ja, Anstand und auch Selbstermächtigung ist wichtig und man kann gutes Benehmen, Kommunikation nicht verordnen. Aber ich finde schon, es braucht Grenzen. Also wir brauchen insofern Spielregeln. Ja. Wenn Sie, Frau Bauer-Jelinek, sagen, wir haben ja das Phänomen, im digitalen Raum kann ich anonym sein und hasserfüllt. Am Straßenverkehr geht das nicht. Da können Sie ja nicht als Rowdy ohne Nummerntafel durch die Gegend düsen und andere quasi demolieren. Da, finde ich, brauchen wir schon Spielregeln. Der Rest ist dann Selbstermächtigung und Sie müssen dann nicht mit jedem im Netz reden, da gebe ich Ihnen ganz recht.
Christine Bauer-Jelinek.
Ich möchte dem ganzen beziehungsorientierten Denken noch etwas hinzufügen. Wir brauchen auch ein Ventil. Diese Funktion, dass wir etwas einfach ungefiltert sagen können, ohne dass wir dafür verurteilt werden. Je höher der Druck, der Stress und die Wut ist, umso stärker braucht man etwas, wo man es ungefährdet rauslassen kann. Ich war in meinem ersten Berufsleben Lehrerin und wir hatten da etwas, das habe ich Motzplatz genannt. Da durften sie alles hinschreiben, was sie einander nicht sagen sollten aufgrund der Höflichkeit. Aber ein Ventil ist eben das Internet, weil es anonym ist und weil es eigentlich keinen Schaden anrichtet, wenn man es nicht zu ernst nimmt und zu nahe heranlässt. Wenn wir alle Ventile zustopfen, man darf das nicht sagen, man darf nicht streiten, man darf im Internet nichts Blödes oder Böses sagen, dann haben wir wirklich ein psychisches Problem, weil wir in der Gesellschaft den Druck so verstärken, dass er sich dann in Handlungen, in Vandalismus, in Gewalt gegen anonyme Menschen richtet. Und das halte ich für wirklich gefährlich. Die Blödheiten im Internet, und auch wenn sie hasserfüllt sind, die würden mich überhaupt nicht stören, weil es eigentlich das beste Ventil ist, das wir heute haben. Früher haben es am Stammtisch halt 5 Leute miteinander böse Sachen über irgendwen anderen gesagt oder die Mitarbeiterinnen haben über den Chef und die Chefin geschimpft. Das war akzeptiert und war ein Ventil. Das ist heute an vielen Punkten zugestopft und wenn das nicht raus kann, dann sehe ich eine große Gefahr, dass es in Handlung rauskommt. Daher warne ich vor zu viel Reduzierung dieser Gefühle, dieser Ventile, die irgendwo rauskommen müssen.
Ich weiß nicht, wo Sie da leben, aber ich habe genug diese Ventile, die sind da, man muss sie nur suchen, die bieten sich auch an. Es gibt Lokale, wo ich hingehen kann, es gibt im Kaffeehaus, im Park. Das gibt sie, man muss sie nur finden. Sie sind zu negativ, Sie. Ich? Ja, Sie sehen das. Ich glaube, dass auch heute diese Möglichkeiten da sind.
Bei Hassausbrüchen im Internet sind für die Journalistin und Buchautorin Susanne Schnabel die Grenzen des Akzeptablen überschritten. Vielleicht sollte man dabei weniger von einem Mangel an Streitkultur, denn von Zivilisation sprechen.
Es braucht sowas wie robuste Zivilität. Man muss einen Widerspruch ertragen können, ob jetzt analog oder digital. Und ich halte vor allem im akademischen Bereich, im angloamerikanischen Bereich, an den Universitäten, die Entwicklung für bedenklich, wenn es Safe Spaces gibt, wo man gewisse Dinge nicht mehr sagen darf, weil sich vielleicht der andere verletzt fühlen könnte. Weil dann ist halt wirklich die Frage, leben wir noch in einer offenen Gesellschaft, wo Meinungsfreiheit gelebt wird? Nur das bringt die Demokratie weiter.
Susanne Schnabel, jetzt kommt der Knackpunkt, die Gretchenfrage. Was machen wir Journalistinnen und Journalisten denn künftig? Was sollen wir denn tun, um eine neue Streitkultur in den Sattel zu setzen? Was sollen wir konkret machen?
Also wir haben es zum Beispiel diesen Dienstag probiert im Report, indem wir Bürgerinnen, normal kommen Politiker zu mir ins Studio, zu Tisch bitten. Die waren repräsentativ ausgesucht und die miteinander reden lässt. Manchmal kann es sehr kontroversiell sein, in dem Fall war es nicht so kontroversiell, indem man so viele Perspektiven, so viele Meinungen wie möglich abbildet, auch in Geschichten, in Interviews etc., um zu zeigen, wie vielfältig diese Gesellschaft ist, nämlich auch an Meinungen und an Ansichten. Und wenn wir etwas falsch machen, und Selbstkritik in unserem Job ist wichtiger denn je, nicht auf jede Empörung aufspringen, nicht diese Nabelschau auch auf Twitter, wenn wir bei den sozialen Medien sind, die verlassen. Es geht manchmal wirklich um Rechthaberei dort und vor allem die Schnelligkeit. Ich glaube, die Schnelligkeit ist in gewisser Weise wirklich etwas Fatales für seriöse Medien, weil gewisse Dinge lassen sich in Nanosekunden einfach nicht beantworten. Und das führt oft zu Schnellschüssen bzw. zu Vorteilen und zu dieser Stromlinienförmigkeit, die Sie angesprochen haben, wo ich mir dann denke, egal welche Zeitung ich aufschlage, überall lese ich dasselbe.
Es gibt eine Aktion, die eine Tageszeitung in Wien, der Standard, gestartet hat, der Leute zusammenspannt, die möglichst kontroversieller Ansicht sind und die sich im Wohnzimmer oder in einem Wirtshaus treffen sollen und dann diskutieren. Da gab es eine Aktion, man konnte sich da mit gewissen Grunddaten und Grundfragen eintragen. Also ich bin der Meinung X oder Y zu diesem oder jedem Thema. Halten Sie das für sinnvoll?
Ja, die Ursprungsidee stammt von der Zeit, also die in Deutschland haben damit angefangen, davon wurde sie übernommen und ich habe in dem Buch den Erfinder, also einen der Mitbegründer dieser Idee auch interviewt. Er sagt, das fördert den Diskurs. Es gibt nur eine Schwierigkeit, da melden sich natürlich primär Zeitleser, beim Standard werden es die Standardleser sein. Spannend ist ja, wenn ein Standardleser auf einen Krone-Leser trifft und die versuchen das jetzt weiterzuentwickeln, auch in der Schweiz, das machen immer mehr Medienhäuser mit. Jemand trifft nicht nur mit widersprüchlicher Meinung einen anderen, sondern auch aus ganz unterschiedlichen Milieus kommen Leute zustande, die sich sonst nicht treffen würden. Das ist so das langfristige Ziel und das halte ich wirklich für auch aus meiner persönlichen Umgebung, wann kommt man schon mit anderen, ganz, ganz anderen Personen, die ganz anders leben zusammen, für wirklich zielführend.
Einer, der Zeit seines fast 90-jährigen Lebens mit vielen ganz anderen zusammenkam, ob er wollte oder nicht, ist der Maler Arik Brauer. Der bedeutende Vertreter der Wiener Schule des fantastischen Realismus und als Bühnenbildner, Sänger und Dichter wohl als Universalkünstler anzusprechen, präsentierte an einem anderen Tag auf der Buch Wien sein neues Werk, eine kompakte und ironische Nachdichtung des Alten Testaments. Krieg und Holocaust hat der Jude Arik Brauer einst nur mit Mühe und Not in einem Versteck in Wien überlebt. Und er, ein großer Mann des Dialogs, zieht sein Resümee von wegen mangelnder Streitkultur.
Letztes Kapitel, ein weises Wort zum Schluss.
Im Großen gesehen kann ich mich nicht erinnern an eine Zeit, wo das nicht so war. Ich meine, wann war schon eine Streitkultur, zum Beispiel in Österreich besonders, ne? Aber eine Diskussionskultur gab es und gibt es in Österreich, wenn wir schon von Österreich sprechen. Und natürlich hat man immer das Gefühl, dass auf kurze Sicht hat man das Gefühl, dass die Entwicklung der Menschheit geht ja nicht glatt, sondern in Wellenlinien. Und es ist ja ganz klar, dass man ununterbrochen das Gefühl hat, jetzt geht's bergab. Erstens erinnert man sich an die Jugend, wo alles mehr Licht, mehr alles schöner war natürlich. Und auch abgesehen davon, auch die Jungen können sehr leicht glauben, früher war es besser aus den Erzählungen der Alten. Ich bin alt und ich weiß, so gut wie jetzt ist es uns überhaupt noch nie gegangen. In jeder Hinsicht.
Es geht uns so gut wie noch nie, ja. Trotzdem gibt es Menschen, die Dialogverweigerer sind. Was ist Ihr Ratschlag an solche Dialogverweigerer?
Man darf nie ermüden, den Dialog anzubieten. Besonders die, die den Dialog verweigern, sehnen sich in Wirklichkeit nach dem Dialog. Weil sie wollen ja in dem Dialog als Sieger hervorgehen und sich selbst bestätigen. Alle, die eine absolute Wahrheit zu besitzen glauben, spüren ja, dass das eine schwankende Brücke ist, auf der sie stehen. Und sie verlangen ja nach einem Dialog. Man muss es richtig machen. Wenn man hetzt oder angreift oder attackiert oder persönlich wird, geht es natürlich nicht. Aber ich habe noch nie einen Menschen gesehen, mit dem man nicht reden kann. Ich würde mit meinem Todfeind reden, sofort. Er will ja nicht, aber...
Sie hörten »Wir müssen reden«, Plädoyer für eine neue Streitkultur. Eine Diskussion im Rahmen der Buch Wien 2018. Eine Sendung von Martin Heidinger. Nächsten Mittwoch gestaltet Michael Reitz ein Salzburger Nachtstudio zum Thema Demokratie als Überlebenskonzept. Die Politikwissenschaftlerin Judith Nissisch-Klar.